Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 17. November 2025. Dominik Feusi und Markus Sonn auf nebelspalter.ch. Und jetzt ist sicher der richtige Zeitpunkt, um uns zu abonnieren. Rahmenverträge ist ein Riesenthema. Wir sind ganz vorne im Widerstand gegen die Rahmenverträge. Recherchen, Kommentare, Analysen. Wenn ihr etwas wissen wollt über die Rahmenverträge, jetzt abonnieren. Das Zweite, wo wir auch die Nase ganz vorne haben, ist natürlich USA. Der neueste Deal, da sind wir auch recht sehr gut informiert. Also von dem her, ihr müsst den Nebelspalter lesen, wenn ihr wissen wollt, was wirklich läuft in der Schweiz. Wenn ihr uns nicht abonnieren wollt, was ja okay ist, dann könnt ihr uns aber auch sonst unterstützen. Wir haben sogenannte Unterstützungsbeiträge, die ihr jetzt leisten könnt. Am Schluss der Shownotes sehen wie das geht. Ist ganz einfach. Per Twint könnt ihr uns irgendeinen Betrag überliefern. Und dann, letzter Punkt noch, Kalender. Wir haben es schon mal gesagt, Jürg Kühni, einer der besten Zeichner im Land, hat sehr einen guten Kalender gemacht zum Thema EU. Ein bisschen skeptisch, ich gebe es zu, es ist nicht eine Liebeserklärung, aber wer ein gutes Weihnachtsgeschenk will und jemanden ärgern oder begeistern, sollte der Kalender kaufen. Gut, gehen wir zum wichtigsten Thema heute. Ja, also ein Thema, das mir nicht so passt. Financial Times meldet, dass der Präsident von der UBS, der Kelleher, ja, mit dem amerikanischen Finanzminister geredet hat, dem Steve Scott oder Steve Scott? Scott Bessent. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
Ja, wahnsinnig viele Details gibt es nicht, aber sie sagen einfach, es gäbe in den vergangenen Monaten so Gespräche gegeben zwischen Colin Kelleher und Scott Bessent. Und es hat natürlich damit zu tun, dass es in der Schweiz immer einen grösseren politischen Druck auf die UBS gibt und es brauche mehr Eigenkapital, das ist uns ja bekannt, das schreibt man da. Und ja, die UBS hätte den Druck als extrem und unverhältnismäßig angeschaut, eben weil sie angeblich müsste 26 Milliarden zusätzliches Kapital beschaffen. Das ginge nicht und darum hätte es die Gespräche gegeben. Und es ist natürlich an dieser Geschichte alles interessant, nur das Entscheidende ist wirklich Details. Tut der Colin Kelleher einfach die Fühler ausstrecken, weil er das als zweite Option braucht, oder ist das bereits die erste, die wirkliche nächste Plan vom Verwaltungsrat? Das ist ein bisschen die Frage, das kommt aber natürlich nicht vor.
Gut, ich muss sagen, ich bin jetzt da aufgeschreckt, was gesagt haben in den vergangenen Monaten. Ist ja klar, dass der Kelleher mit dem Bessent ab und zu redet. Sie kennen sich auch sehr gut, sind glaube ich sogar befreundet, wenn es mir recht ist. Also das ist eine enge Beziehung und meine Informationen sind nicht so, dass es zurzeit bei der UBS das ein ernsthaftes Thema ist, was wirklich die UBS viel mehr beschäftigt, ist der Aktienkurs, der zu tief ist, der eigentlich könnte bedeuten, dass zum Beispiel eine Firma, eine Bank wie Morgan Stanley, die UBS praktisch für ein Butterbrot einfach könnte kaufen. Und man muss sich immer das so vorstellen, sehr viele Aktionäre, ich glaube fast die Hälfte von der UBS sind Amerikaner. Und wenn also Morgan Stanley einfach ein Angebot macht, sagen wir irgendwie 5 Franken Aufpreis auf die Aktien von der UBS, dann werden die verkaufen. Und dann wird Morgan Stanley die UBS übernehmen. Und die Gefahr ist einfach real. Und da muss ich einfach sagen, die Verantwortlichen in Bern sollten sich dessen bewusst sein. Und wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Aber ich glaube jetzt ehrlich, der Artikel von der Financial Times kann mich irren. Aber ich nehme ihn jetzt nicht so ernst, weil ich das Gefühl habe, das sind jetzt ältere Gespräche. Das ist nicht der neueste Stand. Sondern Kelleher hat sicher im Laufe der letzten Monate mal mit dem Bessent oder mehrere Mal mit dem Bessent geredet und sicher über das Thema geredet. Aber ich glaube nicht, dass das der neueste Stand ist. Und das Zweite, was echt wichtig ist, muss man auch sehen. Financial Times ist natürlich Zeitung vom Finanzplatz London. Und die haben auch eine Agenda. Sie wollen natürlich den Finanzplatz Schweiz. Ja, das ist ein Konkurrent. Das ist ein brutaler Konkurrent. Und das wäre natürlich für London sehr schön, wenn die UBS würde zu einer amerikanischen Bank werden, das hätten sie auch nichts dagegen. Also dem her, bin ich nicht ganz sicher, wie ernst oder wie, ja, es ist sicher präzis, stimmt alles, aber die Stossrichtung, wie ernst muss man denn nehmen, Dominik?
Sie bringen einfach noch ein sozusagen Zeuge, nämlich der Investor Cevian Capital, der offenbar ziemlich viel Aktien hat von der UBS, wo öffentlich sagt, die Vorschriften, die Eigenkapitalvorschriften, von der Bundesrat gerne wette, die würden es nicht nicht möglich machen, eine grosse internationale Bank aus der Schweiz zu betreiben. Und die UBS hätte darum keine andere realistische Option, als die Schweiz zu verlassen. Das ist so der Kronzeuge, den es noch bringt. Aber ich bleibe bei dir. Also es ist ein bisschen, wie genau, das, wie schwer wirklich das ist, ist unterschiedlich zu bewerten. Aber wir müssen selber die Diskussion führen, ob wir in der Schweiz Rahmenbedingungen aufstellen für die UBS, die letztlich ein Wettbewerbsnachteil sind. Das Erfolgsrezept von der Schweiz war eigentlich immer, dass wir gute, wenn möglich sogar bessere Rahmenbedingungen als unsere Konkurrenten haben.
Genau, und wir haben es ja schon mal ein paar Mal bei der Greta, bei der SWB, jetzt auch bei der UBS. Mein Eindruck ist schon, viele Schweizer Politiker sind sich irgendwie gar nicht mehr bewusst, dass ihre Aufgabe auch ist, unsere Wirtschaft zu schützen und zu schauen, dass wir eine Wirtschaft haben noch in diesem Land. Und wenn wir die UBS nicht mehr haben, dass dann Gnade uns Gott. Also da muss ich wirklich sagen, da wird mit dem Feuer gespielt und das sollte man nicht. Es ist dringend nötig, dass die Finanzministerin Karin Keller-Sutter irgendeinen guten Kompromiss macht mit der UBS. Die UBS ist bereit zu einem Kompromiss. Sie nehmen sogar in Kauf, dass sie dann vielleicht sogar als der Loser da stehen würden. Aber sie brauchen einfach eine bessere Lösung, die einfach dazu führt, dass man die UBS noch als ernsthafte Bank in der Schweiz betreiben oder nicht. Und immer die Unterstellungen, die man immer wieder hört, ja, denen geht es nur ums Geschäftsinteresse und sie wollen halt in Amerika wachsen und so weiter. Mag ja alles sein, aber Heimatsterne. Wir wollen eine grosse Bank. Wir haben schon CS verloren, eine zweite Bank nochmal verlieren. Das ist dann wirklich das Ende vom schweizerischen Finanzplatz. Gut, wer das natürlich auch mit Sorgen erfüllt und deswegen fast nicht mehr kann schlafen, da gibt es eine einfache Lösung. Schlaf wohl. Das ist eine gute Firma, die die besten Matratzen der Welt verkaufen. Hört jetzt gut zu.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja gut, heute wieder ein sehr gutes Interview vom Staatsrechtler Richli. Und zwar in der NZZ am Sonntag ist das gewesen. Also nicht heute, sondern gestern, Dominik. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, das Interessante ist, der Paul Richli tut in seiner unnachahmlichen Art, das hat ja schon das Referat gegeben beim IWP in Luzern, er tut einfach ganz gut aufdröseln, was wirklich das Problem ist, das politische, juristische Problem bei diesen Rahmenverträgen. Er tut nochmal ganz super aufzeigen, ganz ruhig, oder? Das Problem ist, dass die Gesetzgebungskompetenz vom Parlament bei den meisten Verträgen faktisch auf ein Vetorecht zurückgestuft wird, oder? Wir müssen uns völkerrechtlich verpflichten, EU-Recht zu übernehmen und das Parlament muss dann Nein sagen. Und wenn man Nein sagt oder als Volk später Nein sagt, dann drohen Ausgleichsmaßnahmen, oder? Und er sagt dann, das ist interessant, oder, wie denn das in der Praxis ablaufen wird. Das ist, finde ich, habe ich mir noch nie überlegt. Oder? Die EU hat das natürlich clever gemacht. Wenn zum Beispiel ein Verband befürchtet, dass seine Mitglieder von Ausgleichsmaßnahmen betroffen sein könnten, wird er alles unternehmen, dass die Schweiz kein Veto einlegt. Oder? Und dadurch eben kann ein Kartell gegen jedes Referendum entstehen. Und das verändert den ganzen politischen Prozess. Und auf das Argument, ja, aber wir machen heute doch schon Nachvollzug, oder? Sagt er, ja, heute machen wir es eben freiwillig. Es drohen eben nicht Ausgleichsmaßnahmen, weil es die EU zwar machen kann, so Nadelstich, aber das ist immer etwas Schwieriges in Zukunft. Haben sie denn eine Rechtsgrundlage, um das zu machen? Und er sagt wirklich, zusammenfassend, dass der ganze politische Prozess von Bundesrat über das Parlament bis zum Volk verändert wird. Das ist ein Paradigmenwechsel. Darum findet er auch klar, muss Ständemehr, muss man machen, unbedingt. Dort sagt er noch richtig, noch ein bisschen hart, man spürt, dass im Bundesrat kein Jurist mehr sitzt, oder? Weil das Parlament, hätte ich halt immer gesagt, man kann bei wichtigen und man werden bei wichtigen Verträgen werden wir ein Referendum sui generis, ein obligatorisches mit Ständemehr eben ansetzen.
Genau, und man hat natürlich auch alles gemacht, damit man nie die Verfassung muss ändern wegen diesen Abkommen. Und deshalb fände ich mir nicht nötig. Ist. Beim EWR hat man das anders gemacht, da hat man sogar extra ein paar Sachen da, wo man die Verfassung ändern und deswegen das doppelte Mehr erforderlich war. Das ist übrigens eine Erkenntnis oder ein Hinweis von Peter Hettich, der heute, das ist vielleicht das zweite Interview, das wir besprechen können, das auch ganz wichtig ist, heute in der Zürich-Zeitung Katharina Fontana zum Stromabkommen. Und dort bringt er das auch, Peter Hettich sagt, ja, die Details spielen jetzt keine keine Rolle. Es ist auch um etwas sehr Wichtiges gegangen, wo er sagt, schaut, das haben sie extra nicht so reingetan, damit man nicht die Verfassung ändern muss, weil man es ständig mehr ums Verrecken wollen verhindern. Da sieht man, wie unsere Diplomaten geschafft haben und unsere Beamten geschafft haben. Und ich sage es noch einmal. Nein, ich sage es nicht einmal, ich sage es sowieso immer. Der autonome Nachvollzug, der wird zum grössten Teil von der Berner Verwaltung getrieben. Die Berner Verwaltung findet immer, wir müssen harmonisieren. Zum Teil aus Bequemlichkeit, aus Fantasielosigkeit, aber auch teilweise, weil sie einfach europhil sind und das Gefühl haben, ja, da wäre doch schön, wenn wir da im grossen Verband drin sind, weil Beamten, fast die meisten Beamten von dieser Welt sind Zentralisten. Aus welchen Gründen auch immer, ich weiss es nicht, sie haben es gern, Zentralisierung. Und den autonomen Nachvollzug kann man sofort stoppen oder bremsen, wenn wir wie der Bundesrat hätten, bürgerliche Bundesräte, die schauen, was ihre Beamten die ganze Zeit machen. Und verstehe mich nicht falsch, die Bundesräte die haben viel zu tun. Wir haben es immer schon gesagt, die müssen einen richtigen Stab anstellen, der nichts anderes macht, als Bullshit anzuschauen, wo aufkommt von der Verwaltung, damit man da stoppt. Viel, viel autonome Nachvollzüge sind gar nicht nötig, sind sogar Verschlechterungen von der Situation in der Schweiz. Und es ist also schon, die hängt schon kurz. Dass sie jetzt sagen, das ist ja fast das Argument, dass man das sogar noch rechtlich festschreiben will. Dominik?
Ja, der Peter Hettich sagt in diesem Interview, er bestätigt dort auch die Sichtweise der Gebirgskantone und insbesondere von Beat Rieder, einem Mittelständerat aus dem Wallis. Der hat auf nebelspalter.ch klar gesagt, das Stromabkommen das geht einfach nicht. Und der Peter Hettich, Rechtler, also Jus-Professor an der Uni St. Gallen, er betont oder den Irrtum oder die Behauptung vom Bundesrat, alles, was nicht erwähnt ist im Stromabkommen, das kann die EU auch nicht einführen. Und das ist komplett unlogisch, weil die dynamische Rechtsübernahme, die besteht ja drin, dass man Sachen übernimmt, die in der Zukunft kommen. Sonst würde die EU das gar nicht fordern. Und er sagt wirklich eben, die Behauptung, das ist einfach die Auslegung vom Bundesrat. Und wenn er aber wirklich hat wollen, sicher sein, dass die Sachen nicht kommen, die eben zum Beispiel die Gebirgskantone betreffen, die Wasserkraftwerke oder die Reservehaltung von Strom für die schwierigen Wintermonate, dann hätte er das müssen ausdrücklich als Ausnahme drin verankern und nicht einfach jetzt kommen und sagen, ja, wir haben keine Angst, das, was nicht drin ist, wird nicht kommen. Das ist übrigens auch so bei Economy Suisse, so bei den Wirtschaftsfragen, bei der Wirtschaftspolitik so, auch bei der Zuwanderung sagt man einfach, ja, das, was nicht erwähnt wird, das kommt ja dann nicht. Oder das kann Schiedsgericht dann entscheiden. Nein, weil es um Auslegung geht von Rechtsbegriffen, die zum Unionsrecht gehören, ist immer gerade sofort der Gerichtshof der EU dort. Und der, der entscheidet dann, was wirklich muss von der Schweiz übernommen werden. Also alles, was nicht geregelt ist ausdrücklich, das ist eben, wird am Schluss ausgefüllt durch das Streitbeilegungsverfahren, wenn die EU das will. Und der Peter Hettich und der Beat Rieder betonen, dass beide nochmal ganz eindrücklich in einer Stellungnahme eben sein, in einem Interview der NZZ, das andere auf nebelspalter.ch.
Genau. Und jetzt, ihr KMU, hört sowieso zu, weil Rahmenverträge, das ist sowieso ein absolutes Nightmare für KMU. Ihr müsst dann ganz viele Regulierungen übernehmen, die ihr nie hättet müssen übernehmen, weil ihr ja gar nicht liefert im Binnenmarkt, sondern weil ihr zum Beispiel irgendwie einer Schweizer Firma zuliefert. Wenn ihr jetzt schon schlaflose Nächte habt, ich sage es jetzt nicht noch einmal, aber ich sage es trotzdem, schlafvoll ist natürlich immer ein gutes Ding. Aber was auch schlaflose Nächte könnte bereiten, ist euer Marketing. Und wenn ihr ein besseres Marketing wollt, dann müsst ihr mit dem Büro Metzener reden. Und hört jetzt ganz gut zu, weil wir sind ja auch ein KMU und wir haben uns genau die gleichen Gedanken gemacht. Und wir wissen natürlich auch, wir brauchen gutes Marketing. Hört jetzt gut zu.
Hey Markus, wo brennt's?
Hey Dominik, vorher hat gerade eine charmante Dame angerufen. Eine sehr schöne Stimme und herzlich noch dazu. Die hat nach dir gefragt. Aber es geht scheinbar um eine Kampagne, gell? Es ist leider nichts Privates. Ja, was meinst du, wie könnten wir anfangen? Eben doch, gell? Sofort? Da habe ich nicht viel versprochen. Perfekt.
Wir machen kein Büro auf. Das Büro Metzener. Das unbürokratische Werbebüro. Bürometzener.ch.
Ja, was ich auch noch nachtragen muss, ich tun da aufnehmen aus dem Radio 1. jeden Montag, nach, wenn ich mit dem Roger Schawinski streite, tue ich auch noch Bern einfach hier auf. Nein, Radio 1, einer der besten Sender selbstverständlich von der Schweiz. Danke vielmals für das Gastrecht. Radio 1, jetzt hören. Jeden Montag übrigens tue ich eben streite mit dem Roger Schawinski um 6 Uhr auf Radio 1. Gut, jetzt wir müssen noch einmal ein anderes Thema bringen, das auch zusammenhängt natürlich mit Europa, wo meiner Meinung nach eine sehr, sehr wichtige Information ist. Es geht um die APK. Die APK war ja in Brüssel und hat dort ein Gespräch geführt. Und die Gespräche sind eigentlich, wie man heute der Zürich-Zeitung entnehmen kann, ein bisschen deprimierend gewesen, Dominik.
Ja, weil man bei dieser Pilgerreise eigentlich wollte, ganz anders vorgehen. Man wollte ja herausfinden, was wirklich passiert. Wir haben uns lustig gemacht am letzten Freitag darüber, weil man sich informieren wollte, wie es tatsächlich läuft. Und jetzt hat man zu hören bekommen, ja, wir sind aufgeschreckt in Brüssel, weil der Bundesrat das Paket will schnüren. Und wir haben, glaube ich, vor 2 Wochen schon mal darüber geredet. Oder? Der Paketansatz, der viel gelobte, wo die Befürworter sagen, der ist ja so super, der hat sich jetzt ja eben wegen Lebensmittelrecht, das die Bauern betrifft, wegen dem Gesundheitsrecht, wo plötzlich die WHO-Sachen oder die EU bei uns kann Gesundheitspolitik kontrollieren und wegen dem Stromabkommen eben als Rohrkrepierer herausgestellt. Und jetzt will man es wieder abtrennen. Und die EU-Vertreter finden das keine gute Idee.
Gut, ich muss sagen, wenn die EU darauf besteht, ich weiß nicht, ob es da durchhebt, könnte noch sein, dann ist das, ich weiß nicht, Dominik, wie du es sagst, das ist der Sargnagel. Also dann sind die Chancen sehr, sehr klein, dass man die Rahmenverträge durchbringt, weil wir haben es ja ein paar Mal jetzt schon erwähnt, sobald die neuen Abkommen eben dann mal wirklich angeschaut werden von den betreffenden Verbänden und so weiter und Kantonen und so weiter, dann merkt man, was da viel Krotten drin sind. Also von dem her, wenn es das nicht ändert, dann ist das ganz, ganz bad news für die APK. Du hast aber auch noch am Samstag mitgeteilt, dass die APK, ja, das war ein kleiner Triumph gewesen, oder, was sie am Freitag hatten.
Ja, sie haben durchgesetzt im Büro, dass sie die APK im Nationalrat sozusagen das Geschäft selber und ganz allein behandeln. Die anderen Kommissionen, die Sachbereichskommissionen, also zum Beispiel die WAC, die Wirtschaftskommission für Wirtschaftsfragen oder die Staatspolitische Kommission für Zuwanderungsfragen, die dürfen zwar Mitberichte schreiben, aber inwiefern sie Anträge können machen und Hearings können machen und so, das ist in den Sternen geschrieben und man will natürlich so erreichen, um das Geschäft durchzupeitschen, möglichst schnell. Und zwar eben nur, interessanterweise eben nur das sogenannte Basispaket, wie es jetzt neuerdings heisst. Das ist die Begriff, die jede Woche wieder neu erfunden werden. Das ist grossartig. Man fragt sich, wer da ständig so ein Brainstorming macht und die Begriffe findet. Das soll wirklich unbedingt im Juni 2027 vor das Volk kommen, weil man das Gefühl hat, es sei sonst eben schwierig. Man hat Angst vor den Wählerinnen und Wählern, wo dann eben würden die Leute, die da dafür sind, abstrafen, oder? Wenn das erst irgendwie zum Beispiel in der neuen Legislatur vor das Volk kommt. Und noch ein Punkt eben zu dieser Geschichte der NZZ heute Morgen. Ja, ich glaube es eben am Schluss, wird denn die EU gleich damit leben, mit dieser Abtrennung? Oder weil man, du lässt auch einen durchblicken, oder Andreas Schwab, ja, es darf einfach nicht zu weit hinten sein, die Abstimmung über die 3 neuen Verträge. Aber es ist natürlich gleich ein Bubentrickli, eben weil, wie ich gesagt habe, ursprünglich haben die Befürworter gesagt, ja, das ist ein super Paket, das gehört alles zusammen. Und jetzt getraut man sich nicht mehr, das am gleichen Abstimmungssonntag zu bringen. Und darum drückt man ganz fest, dass eben die 5 alten Verträge, die man erneut dass die wirklich im Juni 2027 reinkommen aufs Pult von uns Bürgerinnen und Bürgern. Man muss auch noch 2 Sondersessionen machen, in einem Jahr ungefähr, sonst bringt man Differenzbereinigungen nicht durch. Und wir beide wissen, das Erfolgsrezept von der Schweiz ist, dass Politik langsam ist. Langsam, langsam. Ich bin wirklich der Meinung, man darf das nicht durchpeitschen, das Paket. Aber leider nur die Mitte und die SVP haben sich im Büro dagegen gestemmt. Und die FDP, obwohl ja ein Viertel von der FDP sehr kritisch ist, unter der Führung von Damien Gauthier, Eurofile, Euroturbo, auch noch unterstützt von der Maya Riniker aus dem Aargau, hat man es durchgepeitscht, zusammen mit grünliberalen Grünen und SPler.
Guter Damien Gauthier ist wirklich einer der übelsten Euroturbos, die die Partei kaputt macht. Das ist jetzt halt so, aber ihr seht die Frage, wo ist die EU, wo ist die Schweiz und wo ist vielleicht auch Washington? Wir haben übers Wochenende ja den Deal bekannt gegeben. Ja, das ist eine Frage, die alle Leute kümmert. Und wer das interessiert, der soll kommen an ein Referat, das ich halte am 27. November zum Thema zwischen Washington und Brüssel. Dominik, der geografische Superstar, hat natürlich schon herausgefunden, dass das eigentlich ein bisschen falsch ist. Washington und Brüssel, ja, gib es zu. Es ist Atlantis, wo untergeht. Dominik, was sind die Einzelheiten von dem Referat?
Aber politisch stimmt es natürlich schon, oder? Also es ist wirklich die grosse Frage, wie sich die Schweiz in diesen Zeiten verhalten soll. Und ja, die Türöffnung ist um 17:30 Uhr, Beginn am 6. Das Datum 27. November 2025 im Zentrum Glockenhof in Zürich. Das ist nicht weit weg vom Bahnhof. Also kommen alle, man kann wunderbar nachher wieder auf den Bahnhof in die halbe Schweiz reisen. In die Romandie kann man reisen und dafür vorher ein gutes Referat hören.
Genau, und Romandie ist Stichwort, das müssen wir jetzt noch schnell rausstreichen. Ich habe es im Memo schon gesagt, morgen wird Simon Luton noch erscheinen. Das Loblied auf die Romandie, vor allem auf Genf, der Deal, der jetzt standgekommen ist mit Washington, da haben Genfer einen riesen Anteil, Dominik.
Ja, du hast einfach genug geschaut, wer da von diesen Unternehmern wirklich da dabei war. Ist. Und in der Deutschschweiz reden alle natürlich vom Fredi Gantner, das ist klar. Aber es sind wirklich viele Leute aus Genf. Und zwar, du hast es aufgezählt, ich tue es natürlich verlinken. Also insgesamt sind es 5 Genfer gewesen, die dort gesessen sind. Also das ist verrückt und das entspricht auch, ich meine, Genfer sind immer wieder in schwierigen Phasen. Haben wir gute Genfer, auch gute Genfer Diplomaten gehabt. Und das finde ich schon noch interessant. Das kalvinistische Genf tut im Oval Office für gute Stimmung sorgen und letztlich wirklich auch die Zusagen machen für Investitionen, die, glaube ich, Donald Trump ganz, ganz wichtig sind.
Genau, also es ist eine Riesenleistung von den Genfern. Man muss dankbar sein. Wir tun allen Genfern merci beaucoup sagen. Und das Zweite ist vielleicht eben gerade mehr, die ab und zu ein bisschen kritisch über das Welsche Land redet, weil es uns ein bisschen links ist. Ist es ein gutes Beispiel, das eben zeigt, das Welsche Land ist nicht nur mehr links. Es gibt dort gute Liberale, gute Konservative, gute Globalisierte, nicht so die Bünzli-Linken, die wir sonst überall haben. Nein, das Welsche Land hat da einen unglaublichen Anteil an einer riesen Leistung, die der Schweiz sehr gut da hat. In dem Sinne noch einmal danke vielmals. Gut, jetzt gehen wir zu einem anderen Thema, die Mitte. Die Mitte wittert natürlich Morgenluft. Und es ist klar, die FDP ist ein bisschen am Quackeln. Man weiss nicht, ob sie noch 2 Bundesratssitze wirklich können verteidigen nach den nächsten Wahlen. Dominik, was ist da der neueste Stand aus der Mitte?
Ja, die haben am Samstag ihre Delegiertenversammlung gehabt und Philipp Bregi hat relativ deutlich gesagt, also es geht nicht mehr so weiter. Man will den zweiten Bundesratssitz zurückholen, wo man 2003 verloren hat an die SVP, nachdem man mehrere Wahlen auch verloren hat. Das ist eine ziemliche Ansage, muss ich sagen, 2 Jahre vor den Wahlen. Die Argumentation ist die gleiche eigentlich wie in den letzten 20 Jahren. Weder rechts noch links darf die Mehrheit haben im Bundesrat, sondern eben, das sagt man natürlich dann nicht, die Mitte soll je nach Fall zu Fall mit rechts oder links die Mehrheit haben. Das ist das alte Ziel von der alten Rosenbergschen Zauberformel, die eben von 1959 bis ins Jahr 2003 gehabt hat.
Genau, es war eine schöne Welt für die alte CVP, wie du richtig sagst. Und viele Leute wissen das gar nicht. Also die CVP hat damals sehr, sehr regelmässig sich abgesprochen mit der SP. Es hat so eine Sitzung gegeben, wo immer 4 teilgenommen haben. Der Generalsekretär von der CVP plus Bundesrat Gotti damals. Und auf der anderen Seite war der Stich. Und jetzt weiss ich nicht mehr, wer Parteipräsident von der SP. Ich weiss es nicht mehr. Aber die haben sich sehr regelmässig getroffen, personalpolitische Entscheidungen vorbesprochen und so weiter. Das war eine schöne Zeit für die CVP. Ob es jetzt eine so schöne Zeit war für die Schweiz, das sei dahingestellt. Aber die FDP ist selber schuld. Die FDP hat meiner Meinung nach in einer der wichtigsten Fragen vom 21. Jahrhundert sehr vorschnell, sehr, sehr gedankenlos entschieden. Der Damien Gotti hat noch einmal bewiesen, dass er nicht checkt, dass das Land nicht nur aus der Romandie besteht. Wir haben jetzt die Romandie zwar gelobt, aber das ist eigentlich das Problem von den welschen Freisinnigen, dass sie irgendwie, ich weiss auch nicht, wenn die das letzte Mal in St. Margrethe waren. Gut, das war es Bern einfach an dem 17. November 2025. Dominik Feusi und Markus Thom. Tönt uns abonnieren und sonst ist auch recht. Wichtig ist einfach, tönt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Suisse, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.